Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Elektromobilität wirkt für viele immer noch wie ein Experiment. Reichweite, Laden, Alltagstauglichkeit. Die gleichen Fragen tauchen immer wieder auf. Am spannendsten sind deshalb oft die Erfahrungen von Menschen, die den Umstieg bereits hinter sich haben und ihr Elektroauto jeden Tag nutzen. In dieser Podcast-Folge spreche ich erneut mit Marco Strese. Wir hatten bereits Ende 2024 über seinen Wechsel vom Verbrenner zum E-Auto gesprochen. Seitdem ist einige Zeit vergangen. Genug Zeit, um zu schauen, wie sich die E-Mobilität im Alltag wirklich schlägt. Marco ist viel unterwegs, fährt im Außendienst mehrere tausend Kilometer im Monat und hat inzwischen auch das Auto gewechselt. Wir sprechen darüber, wie sich sein Fahrverhalten verändert hat, welche Rolle Schnellladen im Alltag spielt und warum die oft zitierte Reichweitenangst für ihn längst kein Thema mehr ist. Gleichzeitig geht es auch um Herausforderungen, etwa Softwareprobleme bei seinem neuen Stromer. Und die Frage, warum solche Themen oft nichts mit dem E-Antrieb selbst zu tun haben. Hi Marco, schön, dass du wieder zurück bist im Elektroauto-News.net Podcast. Ich habe gerade mal geschaut, im Dezember 24 haben wir die letzte und erste Folge mit dir ausgestrahlt, wo du von deinem Umstieg von Verbrenner zu E-Auto berichtet hast, wie du überzeugt davon wurdest und seitdem hat sich ja einiges getan. Bist du der E-Mobilität weiterhin treu
geblieben? Ja, also erstmal danke, dass ich nochmal bei dir sein darf, Sebastian. Ich freue mich auch wirklich, nochmal so ein bisschen zu erzählen. Es ist ja tatsächlich ein bisschen Zeit vergangen. Und ja, ich bin der E-Mobilität treu geblieben und bereue das auch überhaupt nicht. Also klar, ich fahre jetzt ein anderes Auto. Kann man sagen, das eine war so das Einsteigerauto. Jetzt hast du natürlich dann noch ein bisschen was anderes mit einem größeren Akku, ein bisschen andere Technik drin. Aber letztendlich funktioniert es super. Und ich habe ab und zu, kommen wir ja vielleicht nachher noch dazu, den ein oder anderen Leihwagen gefahren, der dann leider ein Verbrenner war. Und das war immer wirklich gruselig, wenn man da wieder fährt, ja.
Das, glaube ich, ist dann doch nochmal wieder ein Umstieg zurück zum alten Antrieb sozusagen. Das habe ich auch erlebt. Ich durfte, wann war das denn, im November, Dezember letzten Jahres, musste ich auch mal für 2 Tage dann unterwegs in Fiat 500, aber nicht als E, sondern als Verbrenner fahren. Und das war für mich auch ein Graus. Mag eventuell auch am Auto gelegen haben, kann man mal so stehen lassen. Aber ich habe mich auf mein E-Auto wieder gefreut. Insofern kann ich das nachvollziehen. Vielleicht für diejenigen, die erste Folge noch nicht gehört haben. Wie ist es damals bei dir gekommen, dass du aufs E-Auto überhaupt umgestiegen bist? War das freiwillig? War es mehr oder weniger, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Zwang? Oder wie waren da die ersten Schritte?
Zwang reagiere ich ja immer sehr empfindlich. Deswegen, es war kein Zwang, sondern mein damaliger Arbeitgeber hat das ermöglicht, dass wir, die Außendienstmannschaft, E-Auto fahren darf. Und ich hatte damals noch einen Verbrenner, einen 3er BMW, und ich habe sofort im Fuhrpark angerufen, habe gesagt, wo kann ich mein Auto abgeben. Habe dann auch mein Auto frühzeitig aus dem Leasing gegeben, also früher abgegeben. Und ich wollte unbedingt eh fahren. Ich wollte das ausprobieren und wollte sehen, wie das funktioniert.
Das hat sich ja dann auch ganz gut entwickelt so für dich. Also du bist ja dann auch begeistert dafür gewesen sozusagen, bist das auch weiterhin gefahren. Und das ist auch bei dem Arbeitgeber dann weiter so gegangen. Jetzt, wenn du sagst, alter Arbeitgeber, da wird es ja jetzt wahrscheinlich einen neuen geben sozusagen. Dort bist du auch wieder E-Mobil unterwegs oder bist du gar nicht mehr auf dem Fahrzeug?
Ja, doch, auch wieder E-Mobilität. Ich habe einen Dienstwagen und das war auch damals ein Wunsch von mir. Also ich habe dann auch gesagt, naja, wäre schon sehr, sehr gut, wenn ich ein E-Fahrzeug fahren würde. Ich möchte keinen Verbrenner fahren. Also das war auch ein Wunsch von mir und dem sind sie auch nachgekommen, dann glücklicherweise.
Einstellungskriterium, ja, E-Mobilität, genau. Das ist doch aber auch mal schön zu hören.
Genau. War auch der Erste, also ich war der Zweite, der ein E-Auto dann da gefahren hat, also da ist es noch nicht so ganz verbreitet.
Aber es gibt zumindest noch einen anderen und vielleicht folgt dir noch der eine oder die andere.
Sind noch 4. Ja.
Deine Erfahrungen haben sich seitdem spürbar verändert, wie hat sich E-Mobilität, ich sag mal ganz normal, wahrscheinlich in deinen Alltag auch eingefügt, da wird es kein Thema mehr geben. Oder was waren jetzt so die bemerkenswerten Schritte auf dem Weiterweg?
Also man muss ja sagen, je mehr du eh fährst, desto mehr gewöhnst du dich natürlich auch an die etwas andere Fahrweise. Ne? Also man fährt ja einfach anders mit E. Ich komme entspannter an mittlerweile. Ich würde sogar sagen, ich komme auch nicht später an, wenn, dann sind es vielleicht mal 5 Minuten. Und diese wahrscheinlich weltbekannte German-Reichweitenangst, die ist überhaupt nicht vorhanden. Also ich komme aus dem Süden von Deutschland Und ich war letztens in Wilhelmshaven oben und da stehe ich 2x7 Minuten irgendwo. Und was soll's? Also musste eher anhalten und dann musste mal auf die Toilette. Dann willst du vielleicht doch mal was essen oder sonst irgendwas. Und da durchballern ist einfach A, nicht gesund und sollte man einfach nicht tun. Und deswegen sind die 2x7 Minuten schon auch sehr knapp bemessen, weil da guckst du dich 3x um und dann geht's schon wieder weiter.
Die 2x7 Minuten lassen darauf schließen, dass dein Fahrzeug dementsprechend potent auch unterwegs ist in puncto Ladeleistung sozusagen, bevor wir da allerdings drauf eingehen. Reichweitenangst war so ein Thema. Ich glaube, das hat mittlerweile abgenommen. Was wir mittlerweile auch schon mitbekommen bei uns im Portal, ist so die Ladeangst, also Ladesäulenangst. Sind die Ladesäulen verfügbar? Sind sie belegt? Bringen sie die Leistung, die dran steht? Wie nimmst du das wahr?
Also es ist so, dass wir am Anfang hier bei meinem Arbeitgeber hatten wir eine DKV-Karte. Haben wir mittlerweile nicht mehr. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich? Weil die meisten sind ja da tatsächlich noch mit dem Verbrenner unterwegs gewesen. Und ich konnte halt mit so einer, sage ich mal, Shell- oder Aral-Karte oder wie auch immer, konnte ich nicht viel anfangen. Und ohne da jetzt zu viel Schleichwerbung zu machen, ich habe mir dann einen Ionity Powerpass geholt. Und dann war schon auch in meinem Kopf so, ach Mist, hey, jetzt hast du ja nur noch einen Anbieter. Ja, wie funktioniert das? Und tatsächlicherweise, ich plane meine Touren. Also oftmals sitze ich abends auf dem Sofa und dann gebe ich ein, wo ich am nächsten Tag hin muss. Dann ist eh schon die Tour da und während dem Fahren sage ich zu meinem Auto, zeig mir Ionity-Ladestationen entlang der Route und dann klicke ich einfach drauf und dann wird es umgeplant. Und ich hatte noch nie, also wirklich noch nie auch nur ein Problem, nicht eine Ionity zu haben, wo ich laden konnte innerhalb meiner Reichweite. Und die Performance, muss man auch sagen, ist auch wirklich super.
Ionity hört das gerne hier wahrscheinlich im Podcast, aber das ist ja auch gut so. Und das ist auch die Erfahrung, die wir machen mit denjenigen Personen, die halt auch viel fahren, die viel auf Autobahnen reisen, wo ja auch Ionity hauptsächlich oder ja zu 100% im Moment vertreten ist. Schlussendlich, insofern ist das schon nachvollziehbar. Wie machst du es, wenn du nicht unterwegs bist? Lädst du dann in der Firma daheim?
Ja, also ich habe beide Möglichkeiten. Ich kann in der Firma laden. Ich fahre ja so circa 100 Kilometer in die Firma, wenn ich dann da mal bin. Das heißt, da hänge ich ihn dann meistens hin, müsste ich aber nicht. Aber es ist halt angenehm, wenn du abends dann trotzdem voll losfährst. Oder ich habe hier zu Hause dann eine Wallbox und lade da dann praktisch mein Auto, wird über die Firma abgerechnet und fertig. Ganz einfach.
Was fährst du denn?
Ich fahre einen A6 e-tron, Performance, also mit 100 Kilowattstunden Akku. Und weil du das vorher auch gesagt hast, ja, die Ladeperformance, jetzt hast du ja einmal die Ladesäule, die ja 300 Kilowatt kann, aber dann hast du das Auto, ne, da muss man dann auch sehen. Und so mein Rekord, den ich hatte, war bei minus 6 Grad, hat er die ersten 4-5 Minuten mit 270 kW geladen. Also das war schon richtig gut.
Auf jeden Fall. Und dann sind auch so Zwischenstopps, wie du sie genannt hast, mit in Anführungsstrichen nur 7 Minuten auch möglich dann schlussendlich. Um dahin zu kommen.
Ja.
Ja. Der Ladestress.
Genau.
Und aber ansonsten das Auto, die Erfahrung, wir hatten sie ja im Vorfeld auch schon drüber. Man muss ja sagen, das ist ja eines der Top-Fahrzeuge, e-mobil bezogen bei Audi, vergleichbar mit dem Porsche Macan, der auf der gleichen Plattform ist, schlussendlich auch die gleiche Ladeleistung da in dem Spektrum unterwegs. Da erwartet man ja natürlich auch für den Preis, den man zahlt, den dein Arbeitgeber zahlt, den du als Dienstwagenfahrer dann natürlich übers Leasing oder über die Rate zahlst, erwartet man da ja natürlich auch dementsprechend, dass das Fahrzeug abliefert. Wie funktioniert das für dich mit dem Fahrzeug im Alltag? Bist du damit zufrieden? Gab es da Herausforderungen?
Also mittlerweile bin ich zufrieden, muss man sagen. Letztens hat mich wieder jemand gefragt, und wie läuft's? Da sage ich, super, also ich steige ein und das Auto funktioniert einfach von vorne bis hinten. War aber ein langer Weg dahin, das muss man auch ehrlich sagen. Und da muss ich Audi auch muss vor der eigenen Tür kehren. Da muss man ja schon sagen, das Auto kostet jetzt keine 30.000 Euro, sondern da kostet schon ein bisschen mehr. Und dafür erwarte ich natürlich auch, dass das alles funktioniert. Und als ich das Auto bekommen habe, hat das alles andere als funktioniert. Also ich kann nur 2-3 Beispiele nennen. Wir waren in Stuttgart und wollten ins Musical gehen, waren vorher noch essen und dann waren wir relativ knapp dran, in dieses Musical zu kommen. Und wir gehen raus, ich steige ins Auto, ich habe 70% Akku und will das Auto starten. Und dann sagt er mir, Akku, Batterie 0%, bitte Akku laden.
So, und dann kannst du nicht fahren. Du hast 70% im Akku und du kannst nicht fahren. Ja, und dann glücklicherweise die nette Bedienung in dem Restaurant hat dann meine Frau und meine Schwiegereltern ins Musical gefahren. Ich hatte keine Karte dafür, also ich wollte gar nicht mitgehen. Ich habe dann geguckt, dass das Auto irgendwie wieder funktioniert und so eine halbe Stunde später oder sowas ist es dann auch wieder gegangen. Aber das ist mir dreimal passiert. Zu Hause war es so, dass ich losfahren wollte und dann sagt das Auto, ja, der Ladestecker steckt noch, ich habe überhaupt nicht geladen. Und dann kannst du nicht fahren. Und ich wollte dann, habe ich gesagt, naja, jetzt bin ich ja auch nicht ganz doof, dann mache ich halt die Ladeklappe auf, stecke den Ladestecker ein und wieder aus, dann weiß er, na, da ist irgendein Kontakt. Ja, dann kriegst du aber, beim Audi sind diese Ladeklappen elektrisch, also das hast du ja auf beiden Seiten und keine von beiden ging auf. Und auch die Notentriegelung ging nicht. Und dann kam halt der Abschlepper und hat mein Auto geholt. Und dann sind die ganze Zeit die Assistenten ausgefallen und also es war wirklich gruselig, wenn ich gefahren bin, nur das Auto hat nur gepiepst.
Ja, ein absolutes Montagsfahrzeug.
Ja, das kann man so sagen. Ja, und dann sind ja auch Freunde gekommen und haben gesagt, ja, guck mal, das hast du jetzt davon, E-Auto fahren und so weiter. Und ich habe gesagt, Leute, das hat überhaupt nichts mit E zu tun. Das ist einfach eine Software, die nicht funktioniert. Und das hat Audi halt nicht hinbekommen, dass das funktioniert. Also meiner Meinung nach haben die das Auto zu früh auf den Markt gebracht. Und wenn ich das so kurz erzählen darf, ich habe dann einen LinkedIn-Post gemacht mit einem Foto davon, von der Fehlermeldung und habe geschrieben, Mensch, Audi, so funktioniert aber Elektromobilität nicht. Also das Vertrauen darin ist da halt nicht so groß und es hat innerhalb kürzester Zeit 500.000-600.000 Views bekommen, dieser Post. Und dann hat sich Audi bei mir gemeldet. Und dann haben die sich wirklich, und das muss man sagen, wahnsinnig viel Mühe gegeben. Ich hatte einen eigenen Ansprechpartner in Ingolstadt. Die haben mir einen Leihwagen aus Ingolstadt geschickt. Ich habe das Auto einfach abgestellt beim Autohaus und dann haben die danach geguckt. Es hat lange gedauert. Viele, viele Updates, mindestens 5 neue Steuergeräte und so weiter. Aber jetzt funktioniert er.
War schon eine bittere Erfahrung, aber auch so wie du sagst, man bezahlt ja entsprechend einen Preis dafür für so ein Fahrzeug, erwartet dann, dass wenn Premium draufsteht, auch Premium zumindest mal ansatzweise drin ist. Und dann ist ja auch die Frage, also schön und gut, dass Audi auf den Post dann reagiert hat. Ich meine, bei 500.000-600.000 Leuten, da würde ich auch mal reagieren dann schlussendlich. Wir wissen natürlich nicht, wie es anderen Audi-Fahrern damit geht. Aber jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt seitdem keine Fehler mehr, du kannst fahren.
Genau, ja, also absolut. Ja, ich weiß, ich setze mich rein und das Ding funktioniert und läuft.
Da reden wir dann aber auch nicht davon, sage ich mal, dass das Auto per se schlecht ist, sondern du hast es ja schon angedeutet, wahrscheinlich zu früh auf dem Markt, dass, wenn man das mit der Timeline übereinander legt, war ja gerade der Porsche Macan als auch der Audi A6 e-tron die Fahrzeuge, die von den, ich sag mal, Softwareausbremsungen da im VW-Konzern am stärksten betroffen waren und das schien ja auch bei deinem Fahrzeug da durchgeschlagen zu haben. Also für dich wäre das eher auch tatsächlich auf dieses reine Software-Thema.
Ja, auf jeden Fall, weil alles andere, das Ding ist gut verarbeitet, das ist ein schönes Auto, da kann man gar nichts sagen. Aber dieses Auto oder die neuen Autos, ob wir jetzt einen neuen Q5 nehmen, bleiben wir jetzt mal bei Audi als Verbrenner, wenn da die Software nicht funktioniert, dann läuft der halt auch nicht. Das ist, ne, da bringt aller Verbrennermotor da vorne drin nichts.
Schlussendlich ist natürlich die Software dann, weil, ich sag mal, der Antrieb ist da dann eher zweitrangig. Weil er wird ja auch dann von der Software schlussendlich angesprochen, das stimmt. Dich hat es natürlich aber dennoch nicht entmutigt, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe im Gespräch, du bist weiter e-mobil unterwegs. Was sind denn so vielleicht die Top 3 Learnings aus den letzten Jahren mit dem Elektroauto? Du hast ja schon angedeutet, so dein Reiseverhalten hat sich ein Stück weit verändert, du bist ruhiger wahrscheinlich unterwegs, entspannter am Ziel. Was konntest du noch mitnehmen? Was sind so die Vorteile, die du verkaufen würdest, wenn dich jetzt jemand danach fragt oder sagt, hier e-mobil funktioniert doch gar nicht?
Also Top 3 Learnings für mich oder auch Tipps für jemanden, der sich noch unschlüssig ist im Umsteigen. Schaut genau danach, wie ist euer Fahrerprofil? Also fahrt ihr oft Langstrecke oder ist es doch eher Kurzstrecke? Also das heißt, danach würde ich auch so ein Auto aussuchen. Und oftmals reicht auch was Kleineres. Also das ist so. Ja. Also meine Frau fährt einen Cupra Born. Und die gibt den jetzt nach 2 Jahren aus dem Leasing und ist jetzt am Suchen nach was Neuem. Und ich habe dann auch gesagt, na, sage ich, jetzt teil mal diese 2 Jahre durch die Tage, durch die Kilometer, die du jetzt drauf hast. Und dann kommen halt bei ihr im Schnitt am Tag 15 Kilometer raus. ja, oder 20. So, und dann muss ich nicht einen riesen Akku haben, ich muss nicht 270 kW Ladeleistung haben, es reicht eben auch was Kleineres. Das heißt, ich muss mir da das Auto auch ein bisschen nach dem Fahrerprofil aussuchen. Das wäre so das Erste. Das Zweite, lasst euch nicht entmutigen und auch nicht von Freunden da reinreden. E-Mobilität ist eine richtig gute Sache und wenn ich heute hier rausfahre, ungefähr einen halben Kilometer von mir weg und schaue mir die Spritpreise an, dann sind mir die relativ egal, tatsächlicherweise. Ich habe nur eine Photovoltaik auf dem Dach. Aber ja, das ist, unabhängiger kannst du nicht sein. Ja, und es ist einfach ein guter Antrieb. Und das Dritte ist, fahrt so ein Ding Probe, wenn es euch irgendwie möglich ist. Und wirklich auch mal ein Wochenende und genießt einfach das ruhige Fahren, den Durchzug, den so ein Auto hat. Ich habe vorher kurz gesagt gehabt, ich habe eben, als mein Auto da so oft in der Werkstatt war, habe ich immer Verbrenner gehabt oder zum größten Teil Verbrenner gehabt als Leihwagen. Und das war wirklich gruselig. Also es hat mich wirklich, da sitzt du dann drin und das, was du ja all die Jahre gewohnt bist, ne, wenn du aufs Gas tappst und dann dreht er hoch und dann schaltet er und das hast du alles nicht mehr und das geht dir echt auf den Keks, wenn du mal eine Weile E-Mobilität hattest.
Gute Argumente dafür und vor allem gerade auch der zweite Punkt, diese Unabhängigkeit ist schon wichtig. Klar, du hast den Luxus, ihr habt eine PV-Anlage auf dem Dach, das hat auch nicht jeder, das muss man mit dazu sagen. Nichtsdestotrotz, die Ladepreise haben sich in den letzten Tagen nicht verändert im Vergleich zu den Benzinpreisen, das muss man auch mal anmerken. Und man hat trotzdem auch vor allem, wo ich es zumindest sehe, man tut ja auch was Gutes mit in Hinblick auf erneuerbare Energien. Wir wollen ja auch alle grünen Strom laden. Das wird hoffentlich auch ausgebaut. Thema bidirektionales Laden mit Batteriespeicher als Puffer dann sozusagen fürs Netz. Wir machen uns ja auch ein Stück weit unabhängiger von all den äußeren Einflüssen, was man auch nicht vergessen darf in den aktuellen Zeiten.
Genau, das darf man nie vergessen, muss man immer dran denken. Und ich finde es wichtig, dass man unabhängig wird. Ja, und klar, auch die Politik muss Dinge tun, also jetzt diese Roaming-Gebühren, ja, das ist einfach nicht in Ordnung und da muss man was dran tun. Es kann nicht sein, dass ich auf einmal 89 Cent irgendwo bezahle für den Strom und sich einer die Taschen voll macht. Das ist nicht in Ordnung und da gibt es noch Nachholbedarf auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist in ein paar Jahren Geschichte und dann passt es auch.
Ich denke, das Thema haben wir auch an anderer Stelle, wo man sagen kann, Politik könnte das eine oder andere besser machen natürlich. Aber irgendwo muss man anfangen schlussendlich. Ich denke, Roaming-Gebühren hat man mittlerweile auch mehr im Blick. Es ist natürlich aber auch nicht das einfachste Thema, wo du von heute auf morgen abstellen kannst, weil eben doch eine ganze Infrastruktur, eine ganze, ja auch mittlerweile Industrie hinten dran hängt, wo man ja auch überlegen muss, welche Auswirkungen hat das dann schlussendlich für die Endverbraucher auch. Insofern guter Hinweis deinerseits. Ich fand es auf jeden Fall spannend, jetzt dieses Update da nochmal 2 Jahre danach von dir zu bekommen. Freue mich, dass du immer noch begeistert elektrisch unterwegs bist, trotz der ein oder anderen Rückschläge, aber man lernt ja auch da nie aus. Von daher vielen lieben Dank, Marco, für deine Einblicke und nochmal das Update.
Sehr gerne, Sebastian. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Da sind wir auch wieder am Ende der Folge angekommen. Wenn dir diese gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, sowie über direktes Feedback per Mail oder auf LinkedIn. Und wenn du selbst schon spannende Erfahrungen rund um E-Mobilität gemacht hast, egal ob als Fahrer, Entwickler oder aus der Industrie, melde dich gerne. Vielleicht hören wir uns dann bald hier im Podcast. Mach's gut, bis zur nächsten Folge des EAN-Podcast. Ciao.